Du nimmst das nächstbeste Wort, Zahl, Bild, Farbe, Klang, was immer dir einfällt, was du mit inneren Ohren hören, mit inneren Augen sehen oder mit innerer Stimme sprechen willst.
Herzlich willkommen zu Wofür stehst du morgens auf? Lebenssinn von A bis Z mit Tobias Esch und Suse Schumacher.
Ja, herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu unserem neuen Funke-Podcast mit Suse Schumacher, Waldcoachin, Naturtherapeutin und positive Psychologin. Ich freue mich.
Und mit Tobias Esch, Arzt, Neurowissenschaftler und Gesundheitsforscher sowie Glücksforscher, auch wenn er das nicht so gerne hört. In unserem Format Wofür stehst du morgens auf, soll es um den Lebenssinn gehen, und zwar von A bis Z. Und heute fangen wir natürlich mit A wie Anfang oder auch Achtsamkeit an.
Wofür bist du heute Morgen aufgestanden?
Doch bevor wir in dieses Thema steigen, lieber Tobias, wofür bist du heute Morgen aufgestanden?
Ich bin heute Morgen aufgestanden, um diesen wunderbaren Podcast zu beginnen mit dir, bei dem wir nicht nur die wissenschaftliche Perspektive, den Kopf sozusagen, sondern auch Bauch und Herz mit einbringen wollen, die menschliche Seite, und natürlich auch wissen wollen, was die Menschen da draußen mit dem Thema verbinden. Also euch HörerInnen wollen wir unbedingt hier zu Wort kommen lassen, gemeinsam diskutieren und Erfahrung sammeln. Das finde ich spannend, das ist für uns jetzt neu und darauf freue ich mich sehr.
Ich bin aus dem gleichen Grund aufgestanden wie du heute und ich freue mich tatsächlich auch, dass es eine Chance gibt, die wirklich wunderbaren Dinge, die die positive Psychologie, aber auch die Mind-Body-Medizin so mit sich bringt, dass wir das hier besprechen können. Und kommen wir nun auf unser Thema, die Achtsamkeit. Das ist ja ein Begriff, der wird häufig inzwischen so als Wundermittel für viele alltägliche Probleme verkauft. Doch was ist denn das eigentlich, Achtsamkeit?
Also Achtsamkeit heißt im Grunde genommen, das deutsche Wort, das ist, kommen wir gleich noch drauf, das ist so ein bisschen, sag mal, führt so ein bisschen in die falsche Richtung, weil Achtsamkeit eigentlich bedeutet, anwesend zu sein. Es bedeutet überhaupt, den Fluss der Ereignisse, die stattfinden, dadurch quasi gefühlt zu unterbrechen, dass ich anwesend bin. Wir kennen das alle, dass wir im Alltag einen großen Teil unserer Aufmerksamkeit irgendwie in Gedanken in der Zukunft sind, das, was noch alles zu tun ist, was erledigt gehört oder in der Vergangenheit, mir ist gerade was passiert, was meine Aufmerksamkeit noch bündelt oder ganz vieles, meine Aufmerksamkeit läuft einfach irgendwie unter der Wahrnehmungsgrenze im Autopilotmodus und dann stellt man plötzlich fest, wie bin ich denn hier gerade hier hingekommen? Und Achtsamkeit meint im Grunde genommen, wenn ich schon da bin, wirklich da zu sein, anwesend zu sein.
Im Grunde könnte man doch sagen, es ist so eine Art Weitwinkelperspektive, ne?
Ja, also es gibt in der Achtsamkeit, wenn man so will, zwei grundsätzlich verschiedene Teile oder Anteile. Das eine ist die Weitwinkelperspektive, das heißt, ich bin da und was alles auftaucht, ist erstmal okay. Mhm. Wir nennen das das offene Gewahrsein. Oder, und das deutlich populärere, ist die sogenannte fokale oder fokussierte Aufmerksamkeit. Das heißt, ich konzentriere mich auf ein Objekt. Mhm. Das, was ich jetzt gerade tue oder ein Klang, die Atmung oder ähnliches. Das heißt, letztendlich geht es bei der Achtsamkeit darum, egal auf welchem Weg, wahrzunehmen, was jetzt gerade passiert, dadurch nicht in die Vergangenheit oder die Zukunft abzugleiten. Und jetzt könnte man fragen, wozu soll das gut sein? Mhm. Was ist daran so schlecht, in der Vergangenheit zu sein oder in der Zukunft? Ganz zentral ist, dass oft Gedanken, die uns in die Zukunft tragen oder aus der Vergangenheit herrühren, irgendwie mit etwas zu tun hat, was uns beschäftigt im Sinne von, da haben wir vielleicht Angst vor oder das stresst uns oder das lenkt uns ab.
Oder wir machen uns Angst.
Das alleine Führen der Aufmerksamkeit ins Jetzt führt dazu, dass wir normalerweise in den meisten Situationen feststellen, ich bin jetzt gerade nicht bedroht. Mhm. Eigentlich geht es mir jetzt ganz gut. Wenn das nicht der Fall ist, auch dann heißt es ja, ändere was. Mhm. Aber in den meisten Fällen wird, wenn ich jetzt nur gerade jetzt angucke, wird es mir vielleicht deutlich besser gehen, als wenn ich all das annehme, was passieren könnte oder was passiert ist.
Das heißt ja aber im Grunde auch, es nicht zu bewerten, sondern es einfach nur wahrzunehmen, also den Moment wahrzunehmen, ob das nun eine äußere Wahrnehmung ist oder innere Empfindungen, ne, wie Gefühle oder Körperempfindungen, können auch manchmal Geräusche sein. Bildlich gesprochen ist es doch eine offene, möglicherweise auch fokussierte Aufmerksamkeit, ohne etwas zu bewerten.
Und ohne etwas hinzuzudichten. Das genau. Kommt noch hinzu, weil wir wissen heute auch aus der Forschung, aber das kennen, glaube ich, alle, die das hören möglicherweise, dass so viel Geschwätz, sage ich mal, in unserem Gehirn ständig im Gang
ist. Der Monkey Mind.
Ja, ganz genau. Der Affengeist, der sozusagen ständig Dinge bewertet, in Frage stellt, hinzudichtet. Und das ist am richtigen Ort zur richtigen Stelle auch überhaupt kein Problem. Nur wenn ein großer Teil verändert sich über die Zeit, aber sagen wir mal mindestens 60%, vielleicht sogar mehr der Aufmerksamkeit ständig irgendwo anders ist als jetzt, dann wird es ein Problem und dann kann es auch ein ganz praktisches Problem geben, dass ich das eine, was jetzt gerade wirklich wichtig ist, verpasse.
Wir haben, glaube ich, ein Beispiel beziehungsweise eine Hörerin, die einen Ton für uns jetzt hat.
Das Thema, was mir am meisten Stress bereitet, ist, glaube ich, die Tatsache, nicht allem gerecht werden zu können, beziehungsweise nicht allen Menschen gerecht werden zu können und damit mir auch nicht gerecht werden zu können. Also so typisch das People-Pleaser-Syndrom.
Was kann diese Hörerin, wenn sie jetzt das Gefühl hat, sie wird dem Außen, den Menschen um sich herum nicht gerecht und sich selber auch nicht, wo kann da die Achtsamkeitspraxis helfen?
Also nochmal einen kleinen Schritt zurück. Dass sich selbst oder den anderen nicht gerecht werden, ist ja eine Bewertung. Mhm. Sich selbst nicht wert genug fühlen, ist ja eine Bewertung. Die Achtsamkeit versucht erstmal aus dem Erleben all diese Bewertungen herauszunehmen. Das, was ist, wahrnehmen. Zwischen dem, was noch nicht ist und dem, was nicht mehr ist, da liegt der gegenwärtige Moment. Und der ist erstmal ohne Dimension. Mhm. Der hat noch nicht mal eine zeitliche Dimension. Der ist völlig wertfrei. Heißt nicht, dass die Achtsamkeit per se zum Beispiel unpolitisch sei oder dass sie nicht auch Stellung nehmen darf. Aber wenn es um mich selber geht, betrachte ich erstmal, was ist, wertfrei. Warum? Weil wenn die Gedanken kommen oder der Stress kommt oder die Emotionen kommt, häufig es mich nicht nur wegträgt, sondern stressig ist und mir signalisiert, du musst jetzt dringend was ändern, du musst hier raus, du musst irgendwie kämpfen oder fliehen. Und dann geht durch den Körper eine Welle von Anspannung, von Verdauungsproblemen, Anspannung in der Muskulatur, die für Kämpfen und Fliehen zuständig ist und so weiter und so fort. Das heißt, ich versuche, die Kontrolle zurückzubekommen und nicht auf Kosten anderer, aber auch nicht auf Kosten von mir selbst, indem durch Bewertung ich mich selbst abwerte oder überbewerte, sondern einfach mit dem da bin, was ist, mit mir selbst genug bin. Das ist die Übung.
Genau, was mir dazu auch noch einfällt, ist in dem Moment, wo du ja Achtsamkeitspraxis praktizierst, so wie habe ich das jedenfalls erlebt oder erlebe ihr das, wird mein innerer Raum, also mein inneres Gewahrsein ja auch größer und ich kann mich viel besser auch lesen und merke schon vielleicht viel früher, oh, ich gerate gerade in Stress oder denke, dass da irgendwas von mir erwartet wird und kann dann wieder zu mir zurückkommen in den Moment. Dieser innere Raum, der sich da öffnet, erzeugt auch eine größere Selbstwirksamkeit im Sinne von, ich kann das schon frühzeitig erkennen und vielleicht sogar in dem Moment was dagegen tun.
Ja, das ist toll, was du sagst, weil wenn man dir zuhört, dann spürt man, dadurch entsteht auch eine Freiheit. Mhm. Auch eine Freiheit für eine Entscheidung. Dass ich, wenn ich im Autopilotmodus bin, dann haben wir oft das Gefühl, na, ist halt so. Und was du gerade beschrieben hast, ist eben auch das Zulassen von der Möglichkeit, sich selbst erstmal Zeit zu nehmen für eine Entscheidung. Eine ganz spannende Diskussion, auch im Kontext der Achtsamkeit diesbezüglich, ist die Frage nach dem freien Willen, die wir jetzt hier nicht aufdröseln wollen. Aber ein ganz berühmter Psychologe aus Harvard, William James, hat vor fast 200 Jahren festgestellt, der freie Wille ist im Grunde genommen die Fähigkeit des Menschen, intentional, das heißt durch eine Entscheidung bei einer Sache zu bleiben. Mhm. Es ist nicht mehr oder weniger, aber die Fähigkeit zu sagen, ich bleibe bei der Sache. Und das schult die Achtsamkeit. Das sehen wir auch, dass Achtsamkeit genau diese Fähigkeit schult. Kleines Beispiel, was weiß ich, jemand rennt morgens in Berlin zur S-Bahn oder zur Straßenbahn und ist irgendwie, wird aufgehalten durch jemanden, der was weiß ich auf dem Gehsteig ist. Und man sieht, wie die Tür der Straßenbahn sich schon schließt. Der Fahrer oder die Fahrerin hat uns aber gesehen. Jetzt fährt sie trotzdem los. Jetzt kann ich mich ärgern. Jetzt kann ich mich aufregen, vielleicht auch zu Recht. Aber das, was jetzt passiert und was alles folgt und wie ich andere Leute anraunze und was ich denke über die StraßenbahnfahrerInnen und all diese Annahmen, die sind alle erstmal nicht bewiesen. Die haben keine reale Grundlage. Und ich bin der Leidtragende. Die Frage,
weil ich
also
mich ärgere, ne? Ich ärgere mich und dann gebe ich das eben weiter.
Die Frage also ist, die Entscheidung, die dahinter steht, ist auch, und das ist für manche einen vielleicht gar nicht so leicht zu ertragen, was ich jetzt sage, willst du Recht haben? Oder willst du glücklich sein zum Beispiel? Oder man könnte es etwas weniger pathetisch sagen, willst du Recht haben oder anwesend sein? Und so sehr Recht haben, Gerechtigkeit, anderen gerecht werden, all das am richtigen Ort zur richtigen Zeit sinnvoll ist, hilft uns die Achtsamkeit zu lernen, dass Recht eine andere Kategorie ist.
Lass uns mal über die Wirkung von achtsamkeitsbasierten Methoden auf unseren Körper sprechen. Du hast da ja eine riesengroße Forschung auch schon zu gemacht. Wie wirkt sich denn die Achtsamkeitspraxis konkret auf den Körper und auch auf die Psyche aus?
Vielleicht ganz kurz nochmal zur Einordnung. Viele Menschen haben den Begriff Achtsamkeit ganz sicher schon oft gehört und inflationär. Und vielleicht hilft es trotzdem, wenn wir schon das Thema heute haben, so ein bisschen das zu sortieren. Das erste ist, wir haben gesagt, Achtsamkeit ist Aufmerksamkeit für den gegenwärtigen Moment. Jetzt unterscheiden wir, auch in der Forschung, aber auch in der Literatur, zwischen informeller Achtsamkeit und formaler Achtsamkeit. Will sagen, informell ist die Idee, dass immer irgendwas passiert. Wir beide sitzen jetzt hier, Leute hören uns zu. Du hörst mir zu, ich höre dir zu. Das heißt, es passiert immer was. Bin ich wirklich aufmerksam? Ich hoffe, dass wir beide das jetzt sind, aber wie schnell passiert das, dass die Gedanken wegschweifen? Also informelle Achtsamkeit ist die Idee, dass immer etwas passiert, mein Bewusstsein irgendwo immer involviert ist, aber jetzt bin ich mal ganz anwesend und nehme das wahr.
Das geht heißt, auch schon beim Kartoffelschälen.
Genau,
ne?
Informelle Achtsamkeit ist genau das, nämlich Kartoffelschälen, whatever happens, einfach mal ganz bewusst die Aufmerksamkeit auf das lenken, was ich jetzt tue. Demgegenüber gibt es die formale Achtsamkeit. Das ist das, wofür sie berühmt geworden ist. Wir sagen auch Meditation. Das heißt, ich tue eine Praxis, ich setze mich auf ein Kissen oder auf einen Stuhl oder sonst was und sage, jetzt beginnt die Achtsamkeit. Gong, aufmerksam. Also unterscheiden wir erstmal die beiden, informelle und formale. Dann unterscheiden wir haben es eben schon gehört, richte ich meine Aufmerksamkeit auf einen Fokus, einen Klang, die Atmung, die Schrittfolge, ein Mantra, was ich singe, ein Gebet vielleicht, den Rosenkranz. Oder bin ich, wie du es gesagt hast, sozusagen wie im Kino, erstmal neugierig, was alles, was immer passiert, das offene Gewahrsein. Und wenn wir das tun, dann sehen wir nennen das Selbstregulation, dass es drei ganz zentrale Dinge gibt, die die Achtsamkeit erstmal im Gehirn, wenn man so will, schult. Das erste ist die Emotionskontrolle. Ich werde wieder Herr oder Frau oder was auch immer in meinem Leben. Ich bin in der Lage, eine Emotion, wenn sie auftaucht, irgendwie erstmal zwischen dem Reiz und der Reaktion einen Moment der Kontrolle zu haben.
Auf Reiz und Reaktion komme ich nachher noch, aber.
Sehr schön. Also Emotionskontrolle ist das eine. Das zweite ist Aufmerksamkeit. Gelingt es mir jetzt, aufmerksamer zu sein, nicht die wichtigen Dinge zu verpassen oder vielleicht auch das Wichtige vom Unwichtigen besser unterscheiden zu können? Da sehen wir, da hilft die Achtsamkeit. Und das dritte ist, wir nennen das Selbstgewahrsein oder Selbstreferenz oder Körpergewahrsein, will sagen, in sich selbst zu Hause sein, in seinem Körper zu Hause sein, ein Gefühl für den Körper zu haben, wissen, wo ist mein Arm gerade und wo ist mein Kopf und ist der eigentlich angespannt oder was auch immer. Da hilft die Achtsamkeit sozusagen auf der formalen Ebene. Es gibt noch zwei kleine Effekte, oder die sind sogar groß, aber die oft vergessen werden. Das eine ist, es reduziert Stress, kommen wir gleich noch drauf. Es hilft bei der Entspannung. Und das zweite ist, wir nennen das Mind-Wandering, Tagträumen. Also diese Idee, irgendwo mit den Gedanken wegzudriften, wird weniger. Medizinisch oder abschließend in Bezug auf Symptome, welche, wenn man so will, Dinge, die sich nicht gut anfühlen, kann man damit behandeln? Depressivität, also Angst. Menschen, ja, Angst, wobei die Daten zur Angst sind nicht so stark, aber Angststörungen, ja, Depressivität, also ich sag jetzt mal, so eine wirklich geminderte Stimmung wird tendenziell eher gebessert, wobei nochmal wichtig auch für unsere HörerInnen, das ist jetzt kein Mittel gegen echte Depressionen. Da muss man schon auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Aber es hilft sozusagen insgesamt einer solchen Neigung. Es reduziert, wie gesagt, Stress. Burnout ist ein großes Problem unserer heutigen Zeit. Also, wenn man so will, chronisches Unglück. Mhm. Und da hilft die Achtsamkeit. Und durchaus mit einem gewissen Einschränkungen bei chronischen Schmerzen.
Jetzt hast du schon die Reiz und Reaktion gerade angesprochen und dieser Satz stammt ja von Viktor Frankl, einem Arzt, Neurologen und Begründer der Logotherapie und der Existenzanalyse. Der hat gesagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum, da ist womöglich der Wille oder der freie Wille. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Was bedeutet dieser Satz konkret für dich?
Ja, Viktor Frankl hat ganz zentral tatsächlich genau diesen Willen immer in den Mittelpunkt gestellt. Er hat den Willen zum Sinn in den Mittelpunkt gestellt. Und man muss sich vorstellen, Viktor Frankl hat in der Nazi-Zeit nicht nur selbst alle Horror-KZs, die man sich so vorstellen kann, Auschwitz, Theresienstadt, Dachau etc. selbst erlebt, sondern er hatte seine gesamte Familie inklusive seiner Frau und sein Kind sozusagen, das auf dem Weg war, sein Bruder, die Eltern, alle im Holocaust verloren. Und er hat es berühmt geworden für das Buch, was im Deutschen heißt Trotzdem Ja zum Leben sagen, im Englischen Man's Search for Meaning, was in den USA zu den in der Library of Congress zu den wichtigsten Büchern des letzten Jahrhunderts gezählt wird. Will sagen, die Idee kannst du selbst, wenn objektiv alles scheiße ist, alles schlimm ist, alles wirklich, jeder würde sagen, boah, wie hältst du das aus? Kannst du trotzdem Sinn finden? Und Frankl hat gesagt, der Mensch hat die unglaubliche Fähigkeit, aus einer Tragödie einen Triumph zu machen. Mhm. Und all das, und das sagt jetzt nicht Tobias Esch, das wäre anmaßend, das kann nur jemand sagen, der sowas erlebt hat, all das ist eine Fähigkeit, die in uns wohnt.
Mhm. Ich würde es ganz einfach sagen. Ich würde sagen, du kannst selber entscheiden, ob du Opfer bist und immer denkst, die Umstände um dich rum, alles ist böse und hat Schuld, dass es dir so schlecht geht. Oder aber du nimmst dein Leben in die Hand und gestaltest es. Und mit der Achtsamkeit kann man das Leben oder das eigene Leben besser gestalten, weil man bewusster wird. Also weil man sich bewusster wird über, du hast es ja vorhin so schön gesagt, über die Emotionen, über die eigenen Emotionen, über den inneren Raum, über die Körperfunktionen und natürlich auch über meine Gedanken.
Und das Entscheidende vielleicht, was noch hinzukommt, ist nicht nur das Bewussterwerden, sondern dann auch den Moment zu unterscheiden, wo ich aus dem Bewusstwerden auch der Dinge, die vielleicht nicht gut sind, ins Handeln geraten muss. Mhm. Also aus dieser Bewusstheit für das, was ist, auch eine Handlung abzuleiten. Mhm. Oder aber, es gibt das berühmte Serenity Prayer, also die Idee, wo ich etwas auch nicht ändern kann oder auch vielleicht jetzt nicht ändern kann, es einfach auch da sein zu lassen. Mhm. Auch Dinge, die nicht gut sind. John Kabat-Zinn, einer meiner Vorbilder und Lehrer, wenn man so will, hat immer gesagt, putting out the welcome mat, also den Abtreter rauszunehmen, was immer da draußen vor der Tür steht und bei mir klingelt, das steuere ja nicht ich.
Nee, nee.
Erstmal zu sagen, willkommen, das ist eine Haltung, die vielleicht nicht einfach zu verstehen ist, was soll das bringen? Die Grundidee ist, dass selbst Dinge, die nicht gut sind, ja da sind. Und von mir wird quasi auch verlangt, die Kontrolle nicht abzugeben, sondern derjenige zu sein, der erstmal sagt, willkommen, nehmt Platz, ich rede mit euch, ich schaue euch an, die ihr da gekommen seid, weil ihr seid ja da.
Das ist meine Lieblingsfrage im Coaching tatsächlich, wozu ist es gut? Gerade wenn Menschen, weil es kommen ja immer Menschen zu mir mit Krisen und Problemen und so. Wenn du fragst, wozu ist es gut, fängt der Kopf wieder automatisch an zu suchen. Aber lass uns mal bei der Achtsamkeitspraxis bleiben. Also die hat ja, das haben wir schon irgendwie gerade von dir gehört, so einen wechselseitigen Einfluss auf den Geist, die Psyche, den Körper, aber eben auch auf das Verhalten. Ja, weil es steuert ja dann auch Verhalten. Wenn man das so hört, dann könnte man zu dem Schluss kommen, dass Achtsamkeit fast für alles hilft, ja? Gibt es denn auch Krankheiten oder psychische Erkrankungen, bei denen Achtsamkeitsmethoden nicht wirken?
Also erstmal, Achtsamkeit ist keine Wunderpille und es ist vor allen Dingen auch kein Medikament, was man einwirft, sondern ist es, wenn man so will, eine Fähigkeit und eine Haltung. Die bewirkt erstmal keine Wunder, deswegen gibt es unzählige Erkrankungen, auch auf die, wo, ich will es mal so formulieren, wo die Achtsamkeit sicherlich nicht die einzige Therapie ist. Es gibt aber auch Risiken und Nebenwirkungen der Achtsamkeit, wo nicht nur die Achtsamkeit nicht die richtige Therapie ist, sondern wo man sagen würde, boah, weiß ich jetzt nicht. Physiologisch wissen wir zum Beispiel aus Forschungen, dass die Achtsamkeit bestimmte Neurotransmitter erhöht. Nennen wir mal einen aus Beispiel, gerade wenn man neu anfängt zu meditieren, wenn man, wir nennen das Novize ist, zum Beispiel Dopamin kann am Anfang erhöht werden. Wir wissen heute, das ist nicht gut für Menschen, die zum Beispiel in einer Psychoseneigung sind oder eine Schizophrenie haben. Wir sagen, die sogenannte Plus-Symptome haben.
Also das sind Wahnerkrankungen.
Zum Beispiel, ja, Wahnerkrankungen, Halluzinationen, vielleicht auch bestimmte Aufmerksamkeitserkrankungen, wo sozusagen sprunghaft die Aufmerksamkeit durchbricht. Da könnte das ein Problem sein, aber insbesondere bei Psychosen und Schizophrenien. Nochmal, das betrifft sehr, sehr wenige Menschen, wo man sagen würde, Finger weg. Und da, wo es unsicher ist, nehmt euch Rat von vielleicht einem Psychologen, einer Psychologin oder einem Arzt, Ärztin, der sich damit auskennt, also einem Therapeutin, weil auch da gibt es Möglichkeiten. Es gibt genau für diese Zielgruppen achtsamkeitsbasierte Verfahren, die wirksam sind. Aber für uns alle normalen Menschen würde ich sagen, ganz wenige sollten davon die Finger lassen. Menschen, die im Moment zum Beispiel psychische Erkrankungen haben in Richtung Psychosen oder Schizophrenien. So, Achtsamkeit hat aber ein paar Wirkungen, wo man sich vorher gewahr darüber sein soll, dass die mit der Achtsamkeit kommen. Beispiel, mir wird auch vielleicht klarer, was in meinem Leben gerade nicht so gut läuft. Wir sehen, dass Menschen in Firmen, wo man Achtsamkeit anwendet, da dachte man lange, das ist super, das hilft gegen alles. Es gibt durchaus Situationen, wo mehr Menschen kündigen, weil sie gesagt haben, nee,
ja, ich bin nicht mehr zufrieden. Ne?
Ja, auch das berühmte Schulfach Glück und Achtsamkeit in dem Kontext ist nicht automatisch, dass alle hinterher mit einem breiten Grinsen durch die Welt gehen. Das ist nicht, wer das erwartet, hat schon sozusagen den ersten Fehler gemacht, nämlich die Erwartung ist nicht offen, ist schon eine Bewertung. Dann gibt es Studien, die zeigen, und da wird es jetzt schon wirklich ein bisschen kniffliger, dass Achtsamkeit dazu führen könnte, dass Menschen sozusagen sich funktionalisieren. Das heißt, es kommt Stress.
Genau, darauf will ich jetzt gerade raus, nämlich auch, weil wir ja, es gibt ja doch eine ganze Ecke auch an kritischem Stimmen, die sagen, Achtsamkeit, also Risiken und Nebenwirkungen, das ist unsere Kategorie, die jetzt kommt. Nämlich zum Beispiel wird häufig kritisiert, dass es Firmen gibt, die Achtsamkeitskurse für ihre Mitarbeiter anbieten. Und möglicherweise eigentlich nur die Leistungssteigerung der Mitarbeiter, die Gesundheit der Mitarbeiter im Blick haben, damit der Profit hochgeht. Siehst du das auch so? Also Mac Mindfulness von Ronald Purser, das Buch dazu?
Ja, also es gibt einen sehr umstrittenen, aber umtriebigen slowenischen Philosophen, Slavoj Žižek, der die Achtsamkeit anprangert als sozusagen Instrument des Neokapitalismus, also sozusagen das, oder sogar Neoliberalismus, also sozusagen das Schlimmste vom Schlimmsten. Da ist sozusagen der Teufel, der durch die Hintertür reingekommen ist, weil Menschen dazu getrieben werden, in einem System, was dysfunktional ist, in einer Gesellschaft, die nur noch nach Profit und Gier und Wachstum guckt, genau das zu bedienen, weil ich mich in dem Stress, der passiert, jetzt anpasse, funktionalisiere und einpasse.
Genau, und die sozialen und auch strukturellen Probleme werden gar nicht angegangen. Ne? Das ist ja Teil.
Soziale und strukturelle Probleme werden möglicherweise nicht angegangen. Es geht sogar noch weiter, dass Studien aus Dänemark zeigen, dass Menschen, die regelmäßig Achtsamkeit praktizieren, tendenziell amoralischer, also weniger moralisch handeln, weil sie weniger abhängig sind von dem Urteil, selbst ihr eigenes oder das anderer Menschen in Bezug auf, das sollte man aber nicht tun. Man wird sozusagen wie beim Shaolin oder Martial Arts Menschen, man wird sozusagen schärfer wie ein Schwert und ist weniger abhängig von den Emotionen, die damit herkommen. So, jetzt kommt aber das entscheidende Aber. Und da ist natürlich
was. Es gibt
was
auch die Studien, die sagen, es gibt gerade diese moralische Empörung oder so, die gerade durch Achtsamkeit auch gefördert wird. Ne?
Genau. Also das ist, worauf ich hinaus will, ist, man macht sich weniger abhängig von diesen Emotionen, die mit einem, sag mal, als schlecht belegten Verhalten daherkommen. Das scheint so zu sein. Man ist sich aber durchaus sozusagen der emotionalen Qualität des Verhaltens bewusst. Das ist, was du ansprichst. Jetzt kommt aber nochmal die Firma. Jetzt kommt also die Firma, die sagt, wir machen hier alle Achtsamkeit, und dann sieht man plötzlich, der Krankenstand geht vielleicht sogar ein bisschen runter. Die Leute sind ein bisschen mehr produktiv und effektiv. Die Produktivität steigt etc. So, jetzt kommt ein Aber, weil wenn man das hört, dann denkt man, oh, da möchte ich aber die Finger von lassen. Weil das Problem ist ja da draußen. Warum soll ich bei mir was ändern? Warum soll ich mich funktionalisieren? Wo doch das Problem da, also das schreit doch zum Himmel, dass in dieser Welt, die so aus den Fugen geraten ist, strukturell, wir uns alle wie die Lemminge auf unserem Kissen das nett einrichten.
Und schön atmen. So.
Und schön atmen. So. Da ist auch was dran. Gerade ein Buch gelesen von Emmanuel Carrère, Yoga, wo er genau auch das anspricht, dass sozusagen, während die einen ihre Nasenlöcher und die Atmung in dem Nasenloch schön beobachten, da draußen gerade Charlie Hebdo-Anschläge passieren. Die Frage, was ist wahr? Was ist wahr? So. Mein Punkt aber ist folgender. Dieses Entweder-Oder hilft uns nicht weiter. Denn wer kriegt denn den Herzinfarkt? Wer kriegt denn die Depression? Wer liegt denn nachts wach? Wer hat denn die Schmerzen? Das bin doch ich. Mhm. Und wenn ich zu Hause, weil es da draußen alles so schlimm ist, trotzdem derjenige bin, der nicht schläft, dem es nicht gut geht, der einen Bluthochdruck entwickelt, Medikamente zum Einschlafen braucht, zur Senkung des Bluthochdrucks, zur Schmerz- und Depressionsbehandlung, und da gäbe es etwas, das mir hilft. Und selbst wenn es von meinem Arbeitgeber erstmal kommt, wer hat dann Schuld? Mhm. Wer hat Recht? Also nochmal, will ich Recht haben, dass die Welt böse ist? Mhm. Schenke ich dir. Oder willst du glücklich sein? Dann sage ich, probier's doch mal aus.
Mhm. Ja, finde ich wunderschön. Es ist ja auch erwiesen durchaus, dass so Sachen wie Mitgefühl, und Mitgefühl ist ja auch ins Wir gehen, ne? Also ich sehe auch den anderen, ich sehe, der braucht was und ich helfe ihm jetzt, dass solche Sachen wie Mitgefühl oder Frieden oder vielleicht sogar Furchtlosigkeit, um jetzt nur einige Sachen zu nennen, auch durchaus gefördert werden. Jetzt möchte ich natürlich in diesem Podcast, oder wollen wir auch beide, nicht nur um uns selbst, dass es um den Einzelnen geht, sondern auch um das Miteinander. Da hat die Frage an dich, Tobias, hattest du diese Woche im Sinne der Achtsamkeit einen Moment, wo du mal unachtsam warst?
Ja, ich hatte so einen Moment. Es ist ein bisschen peinlich, aber ich hatte vor wenigen Tagen relativ spät abends, weil ich jemand bin, der einen ziemlich vollen Tag hat und auch abends noch spät arbeitet. Und dann muss eben manchmal der Haus- und Wohnungsputz oder der Balkonputz eben spät passieren. Und ich habe abends um 11 angefangen, am Balkon rumzurödeln und den zu wischen. Und mein Nachbar saß nebenan und der hat sich relativ schnell ziemlich stark aufgeregt, dass da plötzlich jemand um 11 Uhr abends anfängt. Ich fand, ich habe keinen Krach gemacht, aber ich war vielleicht nicht achtsam genug, dass er da drüben sitzt, und habe da mit dem Eimer und sonst was rumhantiert und hatte plötzlich einen handfesten Nachbarschaftsstreit. Hätte man vermeiden können. Susi, wie sieht's bei dir aus? Gab es so einen Moment, wo du nicht so achtsam warst?
Ich glaube, die gibt's am Tag immer mal wieder, und dann irgendwann fällt's mir dann auf und dann versuche ich wieder informell achtsam zu sein. Aber fassen wir zusammen. Also regelmäßig praktizierte Achtsamkeit hat positive Effekte auf den Körper, den Geist und die Psyche und letztendlich eben auch auf unser Verhalten. Und wer das regelmäßig übt, betritt seinen inneren Raum und damit auch nimmt seinen Körper bewusster wahr. Auch Gedanken und Emotionen werden bewusster und vielleicht auch dann nicht mehr so wichtig. Also es gibt diesen schönen Satz, den ich mal gelernt habe: Ich habe Gedanken, aber ich bin nicht meine Gedanken. Und das kann man für Gefühle ja genauso sagen. Und ich werde gelassener und lasse mich von Stress nicht mehr überfluten. Also mein Resümee: Achtsamkeit wirkt sich positiv auf mein Wohlbefinden und auf meine Gesundheit aus. Und ein gesunder Mensch, ein glücklicher gesunder Mensch, ist natürlich für ein Umfeld oder eine Umwelt genauso wichtig.
Ja, und auch ein Mensch, der sich als selbstwirksam empfindet. Weil dieses Momentum, was wir rausgearbeitet haben, eine Entscheidung zu haben,
ja,
diesen Raum zwischen dem noch nicht und dem nicht mehr, das ist der völlig dimensionslose Raum, in dem ich entscheiden kann. Das macht nicht nur glücklich, sondern das wertet am Ende mich auf. Das heißt, indem ich nicht bewerte, werte ich dieses Leben, das mir geschenkt wurde und mich selbst im Grunde genommen auf, weil ich mir die Chance gebe, die Gelassenheit gebe, eine Entscheidung zu treffen.
Die Hausaufgaben der Woche.
Ich finde, das sind alles gute Hinweise, erstmal um Achtsamkeit selbst einmal auszuprobieren. Und wir haben uns ja vorgenommen, in jeder Folge auch eine Hausaufgabe zu machen. Und liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ihr könnt das natürlich mitmachen und wir hoffen auch, dass ihr das mitmacht und mit uns dann eure Erfahrungen teilt. Und wir haben uns diesmal überlegt, wir machen eine kleine Meditation, das muss ja auch gar nicht lang sein. Ne? Wie mache ich die, Tobias?
Aus der Forschung, wenn man sozusagen alles, was man zur Meditation wissen muss, mal beiseite lässt und guckt, wie geht das, gibt es eine ganz praktische, weltanschauungsfreie Anleitung, die mein alter Chef Herbert Benson in Harvard sozusagen als quasi das Blueprint, die Schablone für eine Meditationsanleitung gefunden und beschrieben hat und mit der wir in der Forschung arbeiten. Idealerweise probiert man das aus für einige Minuten am Tag. Sag mal, die Profis, sage ich mal, 7 Minuten, 10 Minuten, die Superprofis 20 Minuten. Aber darum geht's nicht. Zum Kennenlernen machen wir jetzt einfach nur eine ganz kurze, einen Vorgeschmack darauf. Also,
wie muss ich mich hinsetzen?
Bitte dich einfach so hinzusetzen. Du musst nicht zwanghaft gerade sitzen, Rücken durchstrecken, sondern gerade so, dass du genügend Platz hast, um zu atmen und das Gefühl hast, die Atmung wird möglichst wenig behindert und deine Haltung ist so aufrecht, so gut es geht, dass auch dein Kopf auf dem Hals und auf dem Nacken und den Schultern so thront, dass der Aufwand für die Haltung minimal ist.
Mache ich die Augen zu?
Ja, wenn du magst, schließt du die Augen. Du musst aber nicht, sonst guckst du dir auf dem Fußboden oder wenn du vielleicht liegst an der Decke, irgendeinen Punkt, durch den du anstrengungslos hindurchschaust. Und während du jetzt atmest und sitzt und da bist, spürst du, wie die Atmung entweder durch die Nasenlöcher oder den Mund einströmt durch in den Körper. Vielleicht spürst du sogar den Luftzug im Bereich der Nasenlöcher oder im Bereich unterhalb der Nasenlöcher zwischen Lippen und Nase oder wenn du mit dem Mund atmest, den Luftzug in den Lippen. Spürst Ein- und Ausatmung, den Luftzug und begleitest mal einen der nächsten Atemzüge gedanklich mit deiner Aufmerksamkeit in den Körper hinein. Wo immer das hingelenkt wird, selbst wenn es über den anatomischen, sag mal, Brustkorb hinausgeht, spielt keine Rolle. Du gehst also mit der Atmung in den Körper hinein und du gehst wieder hinaus. Einige Atemzüge. Ich kürze jetzt ab. Du spürst bei der Einatmung, wie sich der Körper weitet und du spürst bei der Ausatmung, wie sich der Körper wieder annähert, wie der Bauch sich hebt und wie der Bauch sich senkt. Du nimmst also diesen Prozess Ein- und Ausatmung als ein Ganzes wahr, wie eine Welle, die sich aufbaut und wenn sie an das Ufer gespült wird, wieder zusammenfällt und dann bildet sich eine neue Welle. Und jetzt kommt ein Trick. Du nimmst das nächstbeste Wort, Zahl, Bild, Farbe, Klang, was immer dir einfällt, was du mit inneren Ohren hören, mit inneren Augen sehen oder mit innerer Stimme sprechen willst. Kann was Positives sein, Friede, Ruhe, Bild von einem Menschen, den du magst, ein Tier, ein Ort, kann aber auch was Neutrales sein, so wie ein, aus oder eins, zwei oder Tisch oder Stuhl. Was immer du jetzt hast für den Rest dieser Übung, du nimmst diesen Begriff, diesen, wie wir sagen, Fokus oder Anker, und platzierst ihn gedanklich immer ans Ende der Einatmung. Das heißt, du atmest ein, platzierst deinen Fokus, atmest aus, platzierst den Fokus, atmest ein, Fokus, atmest aus, Fokus. Wenn du die Atmung als Zusammenhang erlebst, kannst du auch nur am Ende der Ausatmung, bevor ein neuer Atemzyklus beginnt, einmal deinen Anker setzen. So wie ein Tänzer, eine Tänzerin, die einmal mit dem Fuß kurz auf den Boden tippt, bevor eine Tanzfigur beginnt und man wieder zum Ausgangspunkt zurückkehrt. Also, die Übung lautet jetzt, auch als Hausaufgabe, vielleicht für 1-2 Minuten nur, wenn es geht, täglich, hinsetzen, atmen, Einatmung, Ausatmung, Fokus. Einatmung, Ausatmung, Fokus. Nichts anderes. Wenn man merkt, dass man abgelenkt ist und die Aufmerksamkeit irgendwo hingeht, ist das Merken dieses Wegdriftens der entscheidende Lerneffekt. Wieder zurückkehren, Einatmung, Ausatmung, Fokus. Mhm. That's all.
Ja, ich fand es jetzt gerade spannend. Ich hatte das Wort grün, warum auch immer.
Als Ballcoach naheliegend.
Sehr naheliegend. Ne? Jetzt bin natürlich jetzt sehr gespannt, ob das tatsächlich nochmal meine eigene Wahrnehmung schärft und ich vielleicht über den Tag nicht mehr so häufig Momente habe, wo ich unachtsam bin, also auch mit mir selber, auch in meinem eigenen Sein. Ja, ihr Lieben da draußen, das war unsere erste Folge von Wofür stehst du morgens auf? Dem Podcast rund um Lebenssinn von A bis Z. Nächste Woche schauen wir dann den Buchstaben B und der Begriff, den wir haben, ist
Bedürfnisse. Ein sehr schönes, spannendes Thema, finde ich, auch sehr breit, aber ich freue mich drauf. Danke fürs Zuhören. Ich bin gespannt, was beim nächsten Mal entsteht und bis zur nächsten Woche.
Bis zur nächsten Woche und das war ein Podcast von Funke. Tschüss.
Wofür stehst du morgens auf, ist eine Produktion von Funke. Redaktion Suse Schumacher, Tobias Esch und Alexandra Schaller. Produktion Simon Eichinger. Konzeption Oliver Elnehmer und Alexandra Schaller.
Ein Podcast von Funke.